ARD.
Die Frage ist, ob wir als Weltgemeinschaft, ob wir das wirklich ernst nehmen, ob es uns Sorgen macht, ob wir damit leben können, dass andere Menschen an Hunger und Unterernährung, gerade Kinder, die es wirklich nicht selber verantworten können, sterben. Und ich finde es eigentlich schockierend, wie gleichgültig wir sind. Es scheint ein sozialwissenschaftliches Prinzip zu sein, dass Menschen, die unmittelbare Umgebung viel wichtiger ist als das, was weiter weg passiert. Es scheint uns kalt zu lassen, dass im Sudan gerade Zehntausende von Kindern vom Hungertod stehen. Das ist traurig, aber das ist so, dass unser System in der Welt so ist, dass das passieren kann, ohne dass es einen Aufschrei gibt.
Ja, ein Aufschrei bleibt aus, obwohl wir seit Jahrzehnten Bilder von Menschen in den Nachrichten sehen, die an Hunger leiden. Obwohl wir seit Jahrzehnten in regelmäßigen Abständen von Hungerkatastrophen hören. Auch im Jahr 2024 leiden immer noch hunderte Millionen von Menschen an Hunger. Organisationen zeichnen ein düsteres Bild für die Zukunft. Seit 2016 hat der regionale Mangel an Nahrungsmitteln wieder zugenommen. Und diese Krisen treffen diejenigen, die am wenigsten haben, mit voller Härte. Was ist da los? Warum bekommen wir das Problem mit dem Welthunger nicht in den Griff?
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Willkommen zu einer neuen Synapsenfolge. Ich bin Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zuletzt haben Hilfsorganisationen Alarm geschlagen. Der Sudan leidet unter einer Hungersnot wegen des Krieges im Land. Viele Hilfslieferungen kommen gar nicht erst an. In Ländern, die Fortschritte gemacht haben, nimmt der Hunger wieder zu. Trotzdem gibt es Forschende, die sagen, eine Welt ohne Hunger sei möglich. Wie könnte das also gelingen? Spoiler, Geld allein reicht nicht aus. Was braucht es also? Und was hat das noch mit der Kolonialzeit zu tun? Bei mir im Studio ist eine Kollegin, die ist für ihre Recherche auch dorthin gereist, wo Menschen sich täglich fragen müssen, ob sie heute etwas zu essen bekommen und wie sie daran kommen. Bei mir ist Sarah Emminghaus. Schön, dass du da bist, Sarah.
Ja, schön hier zu sein, Lucy.
Wir tauchen mal vor Ort ein, denn du hast dich zu diesem Thema nicht nur belesen und mit ExpertInnen Interviews geführt, sondern du bist selbst an Orte gefahren, wo Hunger ein ganz großes Problem darstellt. Erzähl mal.
Genau, ich war in Madagaskar im Mai und Juni. Das waren knappe 2 Wochen, die ich mit der Welthungerhilfe dort rumgereist bin. Die ganze Reise fand statt im Rahmen eines Journalistenpreises von dem Bündnis Aktion Deutschland hilft. Die haben das auch bezahlt, muss man aus Transparenzgründen sagen. Dort bin ich dann mit Mitarbeitenden der Welthungerhilfe eben vor allem durch den Süden des Landes gereist. Zweck war, eine Recherchereise, um mir ein Projekt anzuschauen gegen die Hungersnot.
Weißt du, aber wenn ich Madagaskar höre, also bei Hunger denkt man, finde ich, immer an Sudan oder Jemen. Und Madagaskar ist ja jetzt eigentlich ja nicht so stark im Fokus, obwohl es gab da ja schon in den vergangenen Jahren immer Nachrichten zu, dass vor allem der Süden Madagaskars ja für schlimme Dürren zum Beispiel bekannt ist, richtig, ne?
Ja, ganz genau. Und das war dann eben auch genau die Region, die ich mir angeschaut habe, wo man diese Dürren auch sehr gut sehen konnte. Madagaskar gehört tatsächlich zu den ärmsten Ländern der Welt. Mehr als 3/4 der Bevölkerung lebt in extremer Armut. Die Menschen leiden extrem unter der Klimakrise. Spannend fand ich, dass eine Dürre anders aussieht, als ich gedacht hätte. Also es ist jetzt keine Wüste oder einfach nur leere, vertrocknete Felder, sondern es gibt durchaus viele Pflanzen, aber das sind dann halt welche, die mit Dürre klarkommen. Und das wiederum sind jetzt tendenziell nicht die Pflanzen, die man dann auch essen kann. Zum Beispiel, was ich dort wirklich überall kilometerweit gesehen habe, war Sisal. Das sieht kaktusähnlich aus und aus dem Endprodukt kann man dann Körbe und Seile herstellen.
Aber das kann man nicht essen, sozusagen, ja?
Nee, genau. Das ist praktisch für, wie gesagt, Körbe und Seile kann man aber nicht essen. Was man hingegen essen kann, sind Kaktusfrüchte, die man dort eben natürlich auch ganz viel sieht, weil die kommen mit der Dürre klar.
Die meisten von uns, ich eingeschlossen, haben weder eine Vorstellung davon, was echter Hunger bedeutet, noch kennt man sich in diesen Regionen ja wirklich aus, die darunter leiden. Wie ist das bei dir? War das für dich die erste Reise in ein von Hunger betroffenes Land?
Ja, es war die erste Reise dieser Art, wobei ich sagen muss, dass ich mich seit mehreren Jahren ziemlich intensiv mit globaler Gesundheit und Armut beschäftige. Das jetzt aber mal vor Ort zu erleben, war beeindruckend, klingt irgendwie zu positiv, aber sehr intensiv.
Finde ich aber interessant, du hast dich in der Theorie also schon viel damit beschäftigt. Und wie war dein Eindruck jetzt?
Ja, genau. Vieles war tatsächlich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dadurch, dass ich eben journalistisch viel mit dem Thema gearbeitet habe. Zum Beispiel, dass man starke Armut tatsächlich daran erkennen kann, wie Menschen leben. Das sind dann eben so Holzhütten, keine besonders stabilen Bauten. Ich habe unheimlich viele bettelnde Kinder gesehen. In den ländlichen Regionen, in denen ich unterwegs war, gab es keine asphaltierten Straßen, also gar nichts der Art. Die Menschen müssen entsprechend kilometerweit bis zum nächsten Dorf laufen, um dort auf den Markt zu gehen, um zu kaufen oder Sachen verkaufen zu können, um ein bisschen Einkommen zu generieren. Und die Fahrten, die wir dort mit dem Jeep unternommen haben, haben ewig gedauert.
Okay, ihr wart also mit dem Jeep unterwegs. Erzähl mal, wie lief deine Reise denn so ab? Wo bist du hingefahren und mit wem warst du wo unterwegs?
Genau, also ich bin von Deutschland aus gemeinsam mit einer deutschen Mitarbeiterin der Welthungerhilfe, die in Bonn arbeitet, in die Hauptstadt Antananarivo geflogen. Dort haben wir dann erstmal den Hauptsitz der Welthungerhilfe vor Ort im Land besucht und einige Anweisungen bekommen, darunter auch ein Sicherheitsbriefing.
Sicherheitsbriefing, wofür?
Ja, in der Region, in die wir dann später gefahren sind, gab es in der Vergangenheit eben immer wieder bewaffnete Übergriffe auf auch Mitarbeitende von Hilfsorganisationen. Ja, davor wurden wir quasi gewarnt, uns wurde erklärt, wie man damit umzugehen hat. In der Hauptstadt, in der wir am Anfang ein paar Tage waren, kommt es auch immer wieder zu Taschendiebstählen, wo man auch wissen sollte, wie man sich da jetzt genau verhält. Haben auch erfahren, wen wir kontaktieren können, wenn was passiert. Haben madagassische SIM-Karten bekommen. Auf jeden Fall sind wir dann von der Hauptstadt Antananarivo weiter in den Süden des Landes geflogen. Hatten dort für mehrere Tage eine Unterkunft, die auch total beeindruckend war. Das war ein ganz berühmter Nationalpark oder Naturpark für Lemuren. Also diese,
genau. Kenne ich sogar aus diesem, ich weiß gar nicht, das ist auf jeden Fall ein Comicfilm, Madagaskar, glaube ich. Da treten die, glaube ich, auch auf. Ja,
ja, genau. Das großartige Tiere. Es war auch
mit ganz langen, weichen Schwanz.
Ne? Ja, genau, so eine Mischung. Also wenn man sie sieht, sind sie so eine Mischung aus Katze und Affe. Mhm. Sehr, sehr niedlich, sehr, sehr zutraulich. Und das war tatsächlich auch nach den ganzen Erlebnissen, die wir tagsüber hatten, zu denen wir gleich noch kommen werden, auch immer eine ganz wohltuende Erfahrung, zu den Lemuren zurückzukehren am Abend.
Ich habe, wenn du so jetzt erzählst über diese Reise und wir werden ja da gleich noch genauer drauf eingehen, ich habe da aber auch sofort so ein bisschen so ein unangenehmes Bild im Kopf, so von der, ich sag mal, weißen, privilegierten Frau, die schaut, wie arme Menschen leben. Wie haben denn die Leute auf euch reagiert, also die ihr da getroffen und mit denen ihr gesprochen habt?
Genau, also das Setting war erstmal so, dass wir von diesem Park dann eben immer in verschiedene Dörfer gefahren sind. Mhm. Ich war mit einem lokalen Übersetzer unterwegs, wir hatten mehrere lokale Mitarbeitende noch dabei und eine Fotografin und kamen dann halt immer quasi als Kolonne in diese Dörfer an. Also wie du sagst, es war echt eine seltsame Gesprächssituation. Mhm. So als Weiße da anzukommen, ultra privilegiert und dann die Menschen auszufragen, und wie schlecht geht's euch eigentlich? Also ich habe mich da auch nicht immer wohlgefühlt, war deswegen aber auch umso froher damit, dass die meisten meiner Begleitpersonen, also es waren halt die andere Deutsche und ich und die anderen fünf Menschen, die dabei waren, waren MadagassInnen.
Mhm. Also Locals, ja.
Ja, genau, war eben Locals. Trotzdem waren die Reaktionen auf uns tatsächlich ziemlich unterschiedlich. Also die meisten waren zwar sehr offen und super nett und gleichzeitig aber auch auf so eine Art geübt darin, von ihrem Leid zu erzählen, weil das halt ständig passiert, dass das jemand wissen will.
Die wurden aber wahrscheinlich auch vorher auf euren Besuch vorbereitet, gebrieft sozusagen auch, oder?
Ja, genau. Ein lokaler Mitarbeiter der Welthungerhilfe, der auch mit uns dabei war, hat gemeinsam mit dem Hauptsitz in der Hauptstadt quasi die Dörfer ausgesucht. Mhm. Ich nehme an, vermutlich auf Gesprächsbereitschaft und auch wie gut sie so die Probleme der Region repräsentieren. Trotzdem war eine Dorfgemeinschaft eher negativ uns gegenüber eingestellt. Die haben gesagt, ständig kommen Weiße hierher, wollen wissen, was bei uns falsch läuft, und dann passiert doch nichts.
Kann ich komplett nachvollziehen. Auf jeden Fall. Ich kann mir die Situation total gut vorstellen, in der du dich da befunden hast und wie das für die sein muss, ja.
Ja, genau. Und die haben halt auch mit uns geredet, dafür nichts bekommen. Also das war für sie quasi ein Verdienstausfall, was ich jetzt nicht kritisieren kann, weil das eben gewährleisten soll, dass sie jetzt nicht...
Nicht das sagen, was du hören willst.
Ja, ganz genau. Ja. Ja, genau.
Genau. Naja, aber trotzdem ist das für die in der Bedeutung natürlich schon was, wenn die einen Tag nicht auf den Markt gehen können, was verkaufen gehen können, ist das vielleicht anders, als wenn man hier einen Tag irgendwie nicht zur Arbeit geht.
Ja, absolut. Deswegen in dem einen Fall, in dem das genauso vorgekommen ist, haben wir den Termin auch abgekürzt und die Leute auf den Markt gehen lassen. Ja.
Okay, also das ist so die Ausgangssituation. Kommen wir mal zum Inhaltlichen. Was wolltest du denn von denen eigentlich wissen?
Also vor allem ging es mir darum, deren Ernährungssituation besser zu verstehen. Und deswegen habe ich sie dazu auch viel gefragt. Zum Beispiel, können wir ja mal reinhören, war ich in einem Dorf namens Andropilani, wo ich gefragt habe, was sie denn so essen.
What are they doing now? Like, how are they dealing with it? Are they, like, what are they eating? How are they sharing the food?
Okay, da monokoru is ni ya chefasika nan ze situation zai ze problema zai misham skanet zai in urahan sika nam zo chachia ipam zo simanga apshashim zo
baro ira ha
tira ha tira ha 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 ye fang fang da ro rateta.
Also da haben dann ganz viele auf einmal geantwortet oder so klingt das so ein bisschen. Es war dann auf einmal super laut.
Genau, ich habe diese Frage gestellt. Der, den wir danach gehört haben, war unser Übersetzer, Stefan. Und ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich habe am Ende auch einmal kurz gelacht, weil dann so, lustige Situation entstanden ist. Es war voll das Gewusel. Ich habe gefragt, was sie essen. Totales Chaos entsteht und auf einmal kommen so mehrere Kinder an mit offensichtlich vorbereiteten Körben und zeigten uns, was sie eben so essen. Also da waren dann vor allem zwei Lebensmittel drin. In dem einen Korb waren Kaktusfrüchte und sie haben noch eine Frucht mitgebracht, die ich beim besten Willen bis heute nicht identifizieren konnte.
Das heißt, du weißt auch heute noch nicht, was das war, ja?
Nee, ich habe es mit einer Image-Search probiert, ich habe es anderweitig gegoogelt, aber keine Ahnung. Das sah auf jeden Fall innen aus wie eine Melone. Ich habe mich auch nicht getraut, sie zu probieren.
Warum nicht?
Das wurde mir schon vorher, vor der Reise, eingebläut, dass es eben sehr viele Lebensmittel dort gibt, die von den Locals gut vertragen werden, aber unserem sehr anders gewöhnten Magen-Darm-Trakt eben nicht bekommen.
Mhm.
Weil also, wir sind ja logischerweise ganz anderes Essen gewöhnt. Ja. Also erstmal natürlich viel stärker verarbeitete Lebensmittel, auch einfach andere Bakterien. Diese Kaktusfrucht, die sie uns da präsentiert haben, habe ich tatsächlich später noch probiert. Das hat mein Magen dann aber auch gleich gemerkt.
Oh.
Ja, es war nicht so angenehm. Naja, auf jeden Fall bei diesen Gesprächen haben die Leute dann auch erzählt, dass sie eben nicht genug zu essen haben.
Mhm.
Und genau rauszukriegen, wer jetzt wann wie viel zu essen hat, also wie schlimm, auf welche Art das Problem ist, kam nicht so gut raus. Ist natürlich auch abhängig von Jahreszeiten, von Erntezeiten. In einem Dorf haben sie zum Beispiel erzählt, dass sie nur einmal am Tag essen können, weil es halt nicht mehr gibt. Ja.
Ach so. Also nur einmal am Tag, ja?
Ja, genau. Also dann gibt es halt für die gesamte Familie nur einmal am Tag. Und das setzt sich dann eben zusammen aus den Lebensmitteln, die sie uns da gezeigt haben. Aber auch viel aus Maniok. Das ist diese stärkehaltige Wurzel. Hast du vielleicht schon mal gehört?
Mhm.
Und genau, diese Kaktusfrüchte. Aber ganz klar war, dass extrem viele Menschen dort wirklich viel zu wenig essen und vor allem auch zu wenig nährstoffreich. Ja, weil die nächstgelegenen Dörfer, wie ich gerade eben schon angedeutet habe, halt auch super weit entfernt sind und auf den eigenen Feldern eben wegen der Dürre viel zu wenig wächst.
Sarah, wir haben vorhin vor der Aufnahme verabredet, dass du von deiner Reise und dem Projekt der Welthungerhilfe heute immer noch mal wieder was erzählst. Jetzt will ich aber gerne erstmal wissen, wie kann das sein, dass in dieser Region, die du besucht hast, aber ja auch in vielen anderen Regionen der Welt, solche schlimmen Zustände herrschen? Ich probiere es mal ganz naiv. Gibt es schlicht zu wenig Nahrungsmittel auf der Welt?
Nee. Es ist eine sehr gute Frage, aber das ist genau so ein Mythos, der eben immer wieder rumgeistert.
Mhm.
Wir haben durchaus genug Essen, wir haben genug Land. Es kommt nur nicht bei allen an.
Mhm.
Und genug Essen, also genug Kalorien, heißt ja auch nicht, dass genug Nährstoffe bei allen ankommen. Das heißt, auch wenn jetzt jemand theoretisch 2000 Kalorien am Tag bekommt und das aber nur Reis ist, dann ist das natürlich trotzdem eine mangelhafte Ernährung. Es wird weltweit auch einfach ultra viel Essen verschwendet.
Mhm.
Gar nicht mal so sehr durch Wegwerfen, wie man vielleicht von hier aus denken würde, sondern eher zum Beispiel durch solche Probleme, wie das durch schlechte landwirtschaftliche Geräte viel auf den Feldern liegen bleibt. Ohne gute Kühlung, ohne Transport kann das Essen nicht gut gelagert werden. Weltweit wird ja auch wahnsinnig viel Essen an Tiere verfüttert. Und was da rauskommt, ist an Kalorien eben sehr viel weniger, als wenn ich jetzt zum Beispiel das Soja direkt essen würde, als es quasi erstmal durch eine Kuh zu transportieren. Und jetzt zum Beispiel in Subsahara-Afrika, wo das Problem ja extrem stark ist, gibt es zwar genug Land, aber die Erträge sind halt viel schlechter als in anderen Regionen.
Okay, also theoretisch gibt es genug Nahrungsmittel. Diese Frage wird ja auch oft andersherum gedreht und ist dann eher ein rassistisches Narrativ oder ein rechter Kampfbegriff. Überbevölkerung und die Aussage, mal grob zusammengefasst, wenn AfrikanerInnen oder generell Menschen in armen Ländern weniger Kinder kriegen würden, dann müssten auch weniger Kinder bzw. Menschen Hunger leiden. Was sagt die Forschung dazu?
Ja, genau. Das ist eben auch so einer dieser Mythen, dass es einfach weltweit zu viele Menschen gibt. Und genau, die Afrikaner sollten mal weniger Kinder kriegen. Mhm. So. Um das aufzudröseln, gucken wir vielleicht erstmal, warum Menschen in extremer Armut überhaupt mehr Kinder kriegen, als jetzt zum Beispiel bei uns im reichen Deutschland. Es stimmt zwar, dass Kinder besonders leiden, aber keine mehr zu kriegen, ist auch keine Lösung. Das hat mir auch der Ökonom Tilman Brück erklärt. Den habe ich in Berlin getroffen. Er hat an der Berliner Humboldt-Uni eine Heisenberg-Professur zu wirtschaftlicher Entwicklung und Ernährungssicherheit und berät eben auch Regierungen und Organisationen zum Thema. Ich habe ihn für die Recherche dann in Berlin auch getroffen.
Wenn ich 4 Kinder habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eins dieser Kinder mir helfen kann, höher, als wenn ich vielleicht nur ein Kind habe. Was ist, wenn das dann auch arm ist und sich nicht um mich kümmern kann? Der Wandel in der Bevölkerungsstruktur, dass Familien weniger Kinder haben, der entsteht, wie wir sagen, endogen, also sozusagen aus den Umständen heraus. Und wenn ich mich auf meine Rentenversicherung verlassen kann, wenn ich weiß, dass es eine gute Gesundheitsversorgung gibt, wenn ich weiß, dass mein Baby nicht sterben wird, wenn es mal krank ist, dann brauche ich nicht so viele Kinder zu haben. Und das heißt, das ist ein sehr verlässliches Muster, dass mit steigendem Wohlstand dann auch die Anzahl der Kinder in den Familien zurückgeht, sodass, wenn die Rahmenbedingungen sich verbessern, die Familiengröße kleiner wird und das Bevölkerungswachstum abnimmt. Das wird ganz oft falsch verstanden und man denkt immer, die vielen Kinder in den Entwicklungsländern sind sozusagen ein Faktor, die zur Armut führen, aber es ist eher andersrum. Weil die Menschen arm sind, haben sie viele Kinder.
Menschen kriegen also eher weniger Kinder, je besser ihre Umstände sind, weil weniger Kinder sterben. Und wahrscheinlich auch, weil die Familien nicht auf die Kinder als Hilfen im Haushalt oder auf dem Feld angewiesen sind, ja?
Ja, diesen Zusammenhang kann man tatsächlich auch sehen in den Geburtenraten von Ländern, die mal sehr arm waren.
Welche denn?
Ja, zum Beispiel Bangladesch. Dort hatte eine Frau im Jahr 1960 im Schnitt 6,7 Kinder.
Also fast 7.
Mhm. Und heute liegt der Schnitt bei unter 2 Kindern.
Wow.
Mhm. Und gleichzeitig ist dort eben auch die Kindersterblichkeit krass runtergegangen. Mhm. Noch im Jahr 2000 sind 84 von 1000 Kindern gestorben. Und 2022 waren es nur noch 29.
Wow. Ja, das ist richtig, richtig viel.
Ja, daran sieht man eben, wenn weniger Kinder sterben, bekommen Frauen auch weniger Kinder. In Bangladesch übrigens, fand ich ganz spannend, ist dieser Erfolg gelungen durch eine landesweite Kampagne der Regierung, die die gesundheitliche Versorgung, die Situation von Frauen stark verbessert hat.
Ja, okay.
Und die wirtschaftliche Entwicklung kam dann eben noch on top.
Mhm.
Gut, jetzt haben wir geklärt, warum Menschen, die in Armut leben, mehr Kinder bekommen. Und dann aber eben auch noch zu der Frage, ob weniger Kinder tatsächlich etwas bringen würden.
Ja.
Und dann erstmal ganz pragmatisch, jetzt nicht, weil aktuell werden sie ja gebraucht.
Ja.
Ne? Also wie du ja auch gefragt hast, die Familien sind auf die Kinder angewiesen, sowohl bei der Hilfe im Haushalt als auch auf dem Feld, aber eben auch in ihrer Rentenversorgung.
Ne? Es gibt keinen Staat sozusagen, der da eingreift und unterstützt. Sie sind aufeinander angewiesen, ja?
Ja, ganz genau. Dazu vielleicht nochmal kurz die weltweite Bevölkerungszahl. Momentan haben wir laut UN-Daten auf der Welt 8,2 Milliarden Menschen. Und das dürfte sich aber dieses Jahrhundert noch einpendeln auf 10,2 Milliarden.
Mhm.
Und dafür, wie wir vorhin gelernt haben, es gibt ja aktuell genug Land und Essen und das wäre bei 10,2 Milliarden, wenn man das Ernährungssystem richtig aufsetzt, eben auch so.
Okay, diese Mythen oder ich sag mal Narrative haben wir aus dem Weg geräumt. Lass uns gleich über die Ursachen für Hunger und auch über Lösungsansätze sprechen, die du recherchiert hast. Vorher schauen wir nochmal auf ein paar Basics, die, denke ich, wichtig sind für diese Folge. Zum Beispiel, wir reden ja jetzt nur über eine bestimmte Form von Hunger. Es geht nicht um Familien in Deutschland, die sich Lebensmittel nicht mehr leisten können und beispielsweise zur Tafel gehen müssen, was auch total furchtbar ist und auch völlig absurd in einem Land wie Deutschland, in einem so reichen Land. Und wir reden auch nicht über Menschen in Deutschland, die sich zum Beispiel nicht genug gesunde Lebensmittel leisten können oder teilweise hungrig ins Bett gehen müssen.
Genau, dieser ganze Themenkomplex ist super spannend, sehr bedrückend und verdient seine eigene Recherche, also kann jetzt hier nicht abgedeckt werden. Wir beschränken uns hier auf Menschen in deutlich ärmeren Ländern ohne funktionierendes Sicherheitsnetz. In Deutschland gibt es ja zum Glück keine strukturellen Probleme mit Hunger. Anders als in ganz vielen anderen Teilen der Welt. Weltweit sind etwa 700 Millionen Menschen von Hunger oder Ernährungsunsicherheit aus strukturellen Gründen betroffen. Dazu ist auch im Oktober 2024 der Welthungerindex erschienen, der aufgrund von Indikatoren wie Unterernährung oder Auszehrung bei Kindern berechnet hat, wie schlecht es um einzelne Länder steht.
Und was ist hier eigentlich genau mit Hunger gemeint?
Interessant fand ich, dass unter Hunger leiden, also quasi hungrig sein, nicht bei den Indikatoren dabei war, weil es um dieses Gefühl eigentlich gar nicht unbedingt geht.
Sondern,
also viele Menschen sind ja gesättigt, weil der Körper sich ja leider auch an einiges gewöhnen kann.
Wir hatten die Kalorien und den Reis vorhin schon, genau.
Ganz genau, und leiden eben trotzdem an Nährstoffmangel aus genau dem Grund. Mhm. Das ist für Kinder ein viel schlimmerer Zustand als für Erwachsene. Und übrigens auch ein Grund, warum Menschen früher kleiner waren, weil sie eben weniger gut genährt waren. Und wer als Kind unterernährt ist, ist auch als Erwachsener schmächtiger und krankheitsanfälliger. Und dann geben Frauen eben den Nährstoffmangel, den sie haben, gegebenenfalls auch noch an ihren Fötus weiter. Und der Teufelskreis entsteht.
Und was kam jetzt genau bei diesem Bericht im Oktober raus?
Also in 6 Ländern weltweit wird die Lage als sehr ernst eingestuft. Das sind Burundi, Jemen, Somalia, der Südsudan, der Tschad und tatsächlich Madagaskar. Mhm. Das konnte ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, nachdem ich vor Ort war. Viele in den Dörfern haben mir erzählt, dass ihre Kinder ständig krank werden. Viele Kinder sahen auch krank aus. Diese typischen dicken Bäuche bei ansonsten sehr dünnen Kindern, die eben auf Unterernährung hindeuten. Also ganz passend leider zu den Indikatoren dieses Berichts. Und dann gibt es noch 36 weitere Länder weltweit, die laut diesem Bericht eine ernste Lage haben, die tatsächlich fast alle in Afrika sind. Beispiele für nicht-afrikanische Länder, nur mal kurz, wären Afghanistan und Syrien.
Wie muss ich mir denn eine typische Ernährung vorstellen in Ländern, die unter Unterernährung leiden, in denen die Lage also ernst oder sehr ernst ist?
Ja, wie gesagt, es ist nicht unbedingt so, dass die Menschen ständig Hunger haben, sondern da geht es eher um Probleme wie eine sehr einseitige Ernährung wegen der Verfügbarkeit von Lebensmitteln und auch teilweise aus kulturellen Gründen. Über das Thema habe ich mich auch mit einer Ernährungswissenschaftlerin unterhalten, die auch zur Ernährung im globalen Süden forscht, nämlich Ina Dankwar, die in Bonn am Center for Development Research eine Professur für planetare Gesundheit hat.
Was man sagen kann, ist, dass tatsächlich wesentlich kohlenhydrathaltiger gegessen wird als in unseren Breitengraden. Und dass die Fette, die verzehrt werden, häufig von niedriger Qualität sind. Also da, wo man jetzt bei uns sagt, das muss ein gutes Olivenöl sein und wenig tierische Fette, das ist halt in Subsahara-Afrika schwierig umzusetzen, weil es sind eben dann häufig tierische Fette. Also an der Qualität hapert es dann häufig, ja. Aber es gibt, also in Kenia, das ist ja ein riesiges Land alleine und da gibt es so unterschiedliche Esskulturen in manchen Breitengraden, gehört Fisch halt immer mit dazu auf dem Teller und in anderen Regionen gibt es total viel Vegetarismus und dann gibt es gleichzeitig natürlich die Nomaden, die sich hauptsächlich von Milch und den Produkten ihrer Ziegen ernähren. Also das ist ganz schwierig irgendwie zu verallgemeinern.
Ja, klingt so, weil Fisch ist ja an sich eigentlich ein ganz gutes Nahrungsmittel. Aber generalisieren ist schwierig. Trotzdem kann man ja so ein bisschen zusammenfassen, viele Menschen in ärmeren Ländern essen zu viele Kohlenhydrate und nicht so günstige Fette. Das Problem kennen wir ja hier aber auch.
Ja, absolut. Das ist auch mir persönlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir hier in reicheren Ländern machen in keiner Weise irgendwas besser von uns aus, was Ernährung angeht. Wir sind jetzt nicht die besseren Menschen, die sich sinnvoll ernähren den ganzen Tag. Erstens ernähren sich super viele Menschen in reicheren Ländern auch extrem schlecht. Nicht umsonst sind ja Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache. Hier ist gute Ernährung allerdings einfach 1000-mal leichter, allein schon wegen der Verfügbarkeit, weil die meisten sich halbwegs gesundes Essen leisten können, weil wir das Privileg haben, viel aufgeklärter zu sein, zum Beispiel durch Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Du sagst ja gerade, dass hier viele Menschen an dieser Art einseitigen Ernährung doch durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Wie sieht es denn da in den Ländern des globalen Südens aus? Kommen diese typischen westlichen Volkskrankheiten wie Diabetes oder Schlaganfall dort auch vor?
Ja, tatsächlich. Da hat Ina Dankwar vom Triple Burden of Malnutrition gesprochen. Also von einem quasi einer dreifachen Belastung von schlechter Ernährung. Erstens nämlich die Überernährung. Also einige Menschen sind übergewichtig, weil viele Kohlenhydrate und Fette natürlich auch zu einem Kalorienüberschuss führen können, eben mit Folgen wie Diabetes etc. Übergewicht kommt in Afrika tatsächlich inzwischen auch viel häufiger vor als noch vor 30 Jahren zum Beispiel, vor allem in den Städten. Gleichzeitig, der zweite Punkt, gibt es sehr viel Unterernährung. Die Gründe dafür haben wir ja schon besprochen. Und dann eben den dritten Punkt, dass beide Gruppen an Nährstoffmangel leiden.
Super spannend. Das sind ja auch Regionen, die dann auch noch viel mit anderen Krankheiten wie Malaria zum Beispiel zu tun haben.
Ja, genau. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist ja noch eine ganz andere Belastung, die die Menschen dort vor sich haben. Sowas wie Malaria, Tuberkulose, Wurmerkrankungen, Cholera, die natürlich alle durch Mangelernährung verschlimmert werden. Ina Dankwar hat selbst zu Diabetes und Malaria geforscht und herausgefunden, dass Diabetes mit einer viel höheren Malaria-Prävalenz zusammenhängt. Das genau wissenschaftlich zu erklären, führt jetzt ein bisschen weit, aber einen Zusammenhang scheint es da auf jeden Fall zu geben.
Also es ist plausibel, dass auch andere Infektionskrankheiten beeinflusst oder gar verstärkt werden durch die Ernährung, ja?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel auch einen klaren Zusammenhang zwischen Diabetes und Tuberkulose. DiabetikerInnen erkranken 3-mal so oft an Tuberkulose wie Menschen, die kein Diabetes haben. Und das passiert dann eben auch noch in Gesundheitssystemen, die viel weniger Zugang zu Medikamenten haben und allein schon von ihrer Infrastruktur viel schlechter gerüstet sind.
Also halten wir mal fest, Hunger bedeutet viel mehr als Hunger haben oder hungern, sondern dahinter steckt, dass Menschen sich einseitig ernähren. Sie leiden dadurch an Mangelerscheinungen, bedeutet, haben weniger Energie, sind anfälliger für Krankheiten. Kann auch zu Übergewicht führen mit entsprechenden gesundheitlichen Problemen. Und das in Ländern, in denen die medizinische Versorgung auch noch schlecht ist. Sarah, ich muss noch mal drauf rumreiten. Ja, wir hatten ja schon am Anfang geklärt, es gibt also eigentlich genug Nahrungsmittel für alle Menschen. Warum gibt es dann überhaupt noch Hunger?
Ja, reite ruhig drauf rum, ist eine sehr gute Frage. Klar ist auf jeden Fall schon mal, dass Hunger und Armut sehr oft zusammenhängen. Das sieht man auch daran, wenn man Zahlen von dem eben genannten Welthungerindex mit dem Bruttoinlandsprodukt vergleicht, sieht man, dass ärmere Länder viel häufiger schlecht auch beim Welthungerindex abschneiden. Und auch wie häufig Kinder an Unterernährung sterben, ist in vielen Ländern runtergegangen, während das Bruttoinlandsprodukt hochgegangen ist. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass Hunger und Armut sich nicht getrennt voneinander besprechen lassen können. Dafür können wir vielleicht mal kurz erstmal auf die individuelle Ebene schauen, also wie einzelne Menschen und Familien von Armut betroffen sind und später dann strukturell drauf gucken. Armut ist ja nicht einfach nur, man hat zu wenig Geld, sondern das beeinflusst das komplette Leben, das komplette Denken, das komplette Entscheidungen fällen. Ganz banal, wer kein Geld hat, kann sich kein Essen kaufen, zumindest kein gesundes. Und wer nicht genug Essen hat, hat dann wiederum zu wenig Kraft für Arbeit und somit zu wenig Kraft, um Geld zu verdienen oder auch nur Arbeit auf dem Feld zu machen, wo man ja auch Essen ernten könnte.
Also wie ein Teufelskreis.
Ja, absolut. Das habe ich in Madagaskar auch sehr eindrücklich wahrgenommen. Ich habe ja vorhin schon von meinem Besuch in dem Dorf Andropilani erzählt, wo die Dorfgemeinschaft mir gezeigt hat, was sie essen. Darunter waren ja Kaktusfrüchte, die als Hauptnahrungsmittel natürlich überhaupt nicht vollwertig sind. Und ich habe dort auch mal nachgefragt, ob sie nicht zumindest irgendein Einkommen haben. Das können wir uns mal anhören.
And do they have any income? Things they can sell on the market or so?
Mishi fidirambula vesikara waswe zavacha vile bazarang asenang. It's much better for them to eat cactus instead of like going to the market and selling firewood while they only get like one cup of rice, which is not enough for the family.
Ja, das ist echt eine vertrackte Situation. Also aus ihrer Sicht lohnt es sich also nicht, theoretisch bessere Lebensmittel auf dem Markt zu kaufen.
Genau, der Markt ist einfach zu weit entfernt, mehrere Kilometer. Und wer dauerhaft zu wenig Essen hat, ist eben zu schwach, um mit schwerem Feuerholz, worum es ja ging, den Weg dorthin anzutreten. Obwohl natürlich etwas Reis ab und an ihren körperlichen Zustand vermutlich stark verbessern würde.
So they rather take some cactus. Not only they're wasting their time, their energy.
Yeah, going there because it's so far. Okay.
Und das wiederum führt zu dem genannten Teufelskreis. Ne?
Ja.
Also schlechte Ernährung, Konzentration ist schlecht. Die Kinder sind unterernährt und so weiter. Und das verdeutlicht, wie anstrengend einfach alles ist, wenn man in Armut lebt. Das hat mir auch der Ökonom und Hungerforscher Tilman Brück nochmal erzählt.
Bei mir zu Hause, 3 Minuten zu Fuß entfernt, ist ein Supermarkt. Der hat Tiefkühlschränke, der hat Kühlschränke, der hat frisches Obst und Gemüse. Das wird mehrfach am Tag nachgeliefert, weil da ständig irgendwelche LKWs ankommen, die das liefern. Und diese super funktionierende Infrastruktur, wir sind sehr abhängig von einer hochkomplexen und sehr gut funktionierenden Wirtschaft, die auch just in time alles liefert. In Ländern, in denen die Infrastruktur nicht so gut ist, in denen Naturkatastrophen vielleicht an der Tagesordnung sind, an denen strukturelle Armut herrscht, an denen die Straßen nicht so gut funktionieren, an denen die Energieversorgung regelmäßig zusammenbricht, in Südafrika zum Beispiel, eigentlich einem gar nicht so armen Land, gibt es fast jeden Tag Unterbrechungen in der Stromlieferung, ja, Blackouts sogenannte. Und dann wird das Leben sehr viel komplizierter und dann sind eben auch die Versorgung mit diesen sehr wichtigen Basisprodukten wie Gemüse nicht mehr gewährleistet.
Stimmt, wir müssen über so vieles hier gar nicht mehr nachdenken. Allein, dass wir immer Strom haben, dadurch alle Kühlschränke zu Hause haben, in denen wir unser Essen gut lagern können.
Genau, wenn die ganze Situation so unsicher ist, ergibt es eben auch irgendwie Sinn, dass die Madagassen in dem Dorf bei Kaktusfrüchten bleiben, auch wenn es eigentlich gut wäre, zumindest ab und an Reis zu haben. Es ist einfach super schwer, in solchen existenziellen Situationen Entscheidungen zu treffen und deswegen finde ich, das ist ein ganz gutes Beispiel für die Komplexität dieses riesigen Themas.
Okay, und woran liegt es, dass diese riesigen Unterschiede bestehen? Also warum gibt es strukturelle Armut?
Ja, ich würde sagen, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist die Frage des Jahrhunderts. Also der Berliner Wirtschaftsprofessor Tilman Brück hat viel vom Gleichgewicht zwischen Markt und Staat geredet. Also, dass es unbedingt gute Preise braucht. Also, dass inländische und ausländische Firmen in den Ländern tätig sein wollen, weil es einen funktionierenden Markt gibt und sie deswegen eben da bleiben und auch was aufbauen. Und gleichzeitig, dass aber auch der Staat seinen Teil tun muss.
Wir brauchen gute staatliche Interventionen und die Qualität der Staatsausgaben muss auch gut sein. Das reicht nicht, dass wir Schulen haben. Die Lehrer müssen auch da sein. Sie müssen gut ausgebildet sein. Die Schulgebäude müssen funktionieren. Es darf nicht durch die Decke regnen und so weiter. Also wir brauchen beides. Wir brauchen einen gut funktionierenden Markt und wir brauchen gut funktionierende staatliche Institutionen, damit wir da, wo Märkte nicht agieren können oder wo sie, wenn sie sich frei entfalten, nicht richtig lenken, dann in die richtige Bahn gelenkt werden. Und dieses Gleichgewicht aus Markt und Staat, das ist sehr schwer richtig auszutarieren. Und davon handelt eigentlich dann die ganze Politik, immer dieses Gleichgewicht wieder in Einklang zu bringen mit den Grundbedürfnissen von Menschen wie Ernährung, Bildung, Gesundheit.
Also was er ja sagt, ist es eigentlich eine politische Frage. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dazu recherchiert hast, was die Gründe dafür sind, dass dieses Gleichgewicht in Ländern wie Madagaskar nicht funktioniert.
Ja, dafür würde ich mal auf die Forschung der letzten Wirtschaftsnobelpreisträger kommen. Ja. Der Wirtschaftsnobelpreis ging ja im November an die Forschung zu guten Institutionen. An Darren Acemoglu, James A. Robinson und Simon Johnson. Und deren Theorie ist eben, dass gute Institutionen entscheidend sind für das Wohlergehen eines Landes.
Gute Institutionen, das hört sich total banal an. Also natürlich müssen die irgendwie gut sein, aber welche Kriterien gehören dazu?
Also erstmal kurz die Frage, was sind Institutionen überhaupt? Und da geht es immer darum, wie solche großen Themen in einer Gesellschaft wie Gesundheit, Bildung oder Steuern geregelt sind. Und laut dieser Forschung gibt es eben zwei unterschiedliche Arten von Institutionen. Die eine führt zu Wohlstand, die andere nicht. Mhm. Bei der einen handelt es sich um sogenannte extraktive Institutionen. Das ist schlecht. Das bedeutet, dass Ressourcen von der Bevölkerung gezogen werden, zum Beispiel durch Korruption. Mhm. Ein konkretes Beispiel, ein Unternehmen muss 90% Steuern zahlen, aber die politische Elite behält das Geld dann für sich und baut damit keine Straßen. Das ist kurzfristig gut für die Elite, aber immer schlecht für das Wohlergehen des Landes. Und auf der anderen Seite stehen inklusive Institutionen, die eben die Bevölkerung mit einbeziehen. Zum Beispiel, wenn Besteuerung funktioniert und Unternehmen dann auch Interesse haben, ihre Produkte besser zu machen und mit den Steuern auch noch zum Beispiel Schulen finanziert werden können.
Klingt alles total logisch, aber wie kommt es denn überhaupt zu schlechten Institutionen? Politiker sind ja beileibe nicht alle böse Eliten, weil das klingt ja dann schon fast verschwörungstheoretisch.
Genau, Schuld daran ist laut der Theorie der Nobelpreisträger, kurz gesagt, der Kolonialismus, der heute noch nachwirkt. Genau darum ging es auch in einem der Paper, die konkret erwähnt wurden bei den Nobelpreisen. Und zwar geht die Theorie so. Europäer haben in den Ländern, die sie kolonisiert haben, unterschiedliche Arten Institutionen aufgesetzt. Entweder extraktive, wenn sie das Gefühl hatten, sie können hier eh nicht bleiben und Ausbeutung von außen ist quasi die lukrative Variante für sie, eben zum Beispiel durch Sklavenhandel. Der Grund für dieses Gefühl, dass sie dort nicht bleiben wollen, lag in der viel höheren Sterblichkeit in den Ländern, in denen es zum Beispiel Infektionskrankheiten wie Malaria gibt und dort wollten sie dann eben nichts Langfristiges aufsetzen. Anders als in Ländern wie Australien, den USA oder Neuseeland, dort lohnt es sich quasi zu bleiben. Und entsprechend wurden dort diese guten, inklusiven Institutionen aufgesetzt, die die Bevölkerung eben nicht in ihrer Gesamtheit ausbeuten, weil zu der Bevölkerung gehörten dort ja dann auch die Europäer, die dort bleiben wollten.
Ja, verstehe. Also reiche Länder sind demnach schon historisch mitverantwortlich, dass es vielen Ländern so schlecht geht und viele Menschen hungern. Nicht sehr überraschend leider, aber die Kolonialzeit ist ja nun schon einige Jahrzehnte her. Wie soll sich das denn bis heute auswirken? Also warum werden nicht bessere Institutionen eingeführt von Regierungen und Ländern selbst, wenn so klar ist, was gut und was schlecht funktioniert?
Ja, das finde ich intuitiv auch eine ganz schwierige Frage. Da nochmal rauszukommen aus solchen schlechten Institutionen ist aber einfach ultra schwierig, weil die Politik in den jeweiligen Regionen eben ein Interesse daran hat, diese für uns vermeintlich schlechten Institutionen beizubehalten, weil sie ja davon profitieren und keinen Grund haben, etwas zu tun, was für sie selbst schlecht ist und wovon sie eben langfristig nicht profitieren. Es ist deswegen eben einfach lukrativ, Machthaber zu sein und Institutionen zu haben, die nicht funktionieren. Und deswegen ist es auch zum Beispiel für Konkurrenten verlockender, einen Coup zu versuchen. Und dann kommt es zu diesen sehr schlimmen, gewalttätigen Konflikten in Ländern in Subsahara-Afrika, die ja für die Bevölkerung dann wieder auch super schlimm sind. Diese können sich ja dann auch nicht einfach für bessere Institutionen einsetzen.
Und Kriege führen ja dann wiederum oft auch zu noch schlimmerer Hungersnot als vielleicht vorher schon in einem nicht so stabilen Land.
Ja, genau. Kriege und Konflikte sind übrigens auch ein Forschungsschwerpunkt von dem Ökonomen Tilman Brück, mit dem ich gesprochen habe. Und klar ist auch, dass Syrien wegen dieser schwierigen Situation eines von wenigen nicht-afrikanischen Ländern ist auf dem Welthungerindex, um die es besonders schlimm steht. Gerade in Ländern, in denen die humanitäre Lage ohnehin schon schwierig ist, führen Kriege dann eben noch dazu, dass das Essen die Menschen gar nicht mehr erreicht, zum Beispiel durch Hilfslieferungen. Mhm. Das sehen wir auch gerade im Gazastreifen. Natürlich können dann in solchen Krisensituationen auch keine stabilen Systeme aufgebaut werden, weil alles viel zu labil ist.
Ja, wir könnten jetzt lange über den Krieg in Nahost sprechen, wollen uns ja aber heute nicht auf Kriege und bewaffnete Konflikte fokussieren, auch wenn es wichtig ist zu sagen, welche große Rolle sie bei Hungersnöten spielen. Wir bleiben aber bei Krisen, sprechen über den Klimawandel. Sehr relevant, wenn es um Hungersnot geht. Und gerade Madagaskar ist sehr stark davon betroffen. Das hat die Ernährungskrise nochmal ordentlich verschärft, oder?
Ja, das Schlimme ist, dass viele Regionen ohnehin in bereits schwierigen Situationen leben, was Essen angeht. In Madagaskar, also zum Beispiel durch die mangelnde Bewässerungsinfrastruktur, durch Armut etc. Und dann wird eben eine bereits schlimme Situation nochmal bedrohlicher. In Madagaskar war es jetzt zum Beispiel so, dass es dort immer schon Trockenphasen gab, die aber seit einigen Jahren immer schlimmer werden, und zwar ziemlich sicher wegen des Klimawandels. 2021, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber da war Madagaskar vielfach in den Schlagzeilen mit der Schlagzeile weltweit erste durch Klimawandel ausgelöste Hungersnot.
Ja.
Wobei ich da kurz einschränken würde, dass die Dürre natürlich vom Klimawandel ausgelöst wurde, aber Hungersnot durchaus auch politisch ist. Wir hatten es ja gerade von guten und schlechten Institutionen. Und jetzt zum Beispiel in Madagaskar könnte eben auch sowas wie Kanalisation, Wasserversorgung, Infrastruktur, Straßen deutlich besser sein. Das soll gar nicht schmälern, wie schlimm die Klimakrise Madagaskar trifft. Man muss natürlich auch sagen, dass extreme Hitze ja auch andere Folgen hat, die sehr viel schwieriger politisch veränderbar sind. Zum Beispiel schränkt Hitze ein, welche Pflanzen und Tiere sich überhaupt draußen wohlfühlen. Es geht ja nicht nur um Wasser. Dann führen weniger Ernten ja auch noch zu höheren Lebensmittelpreisen zum Beispiel.
Und wenn ich mich richtig erinnere, ist Madagaskar ja nicht nur von schlimmer Dürre betroffen, sondern leidet auch unter anderen Naturkatastrophen, ja?
Ja, an dem Land kann man tragischerweise gleich über mehrere schlimme Auswirkungen von Klimawandel auf Ernährung sprechen. Die Insel ist zum Beispiel auch von Zyklonen betroffen, also dann eher im Norden des Landes. Und solche Katastrophen verstärken natürlich auch die Ernährungsunsicherheit. Stürme zerstören die Häuser, die Felder. Und dann ein bisschen um die Ecke gedacht, durch Klimawandel gibt es ja auch verstärkt Infektionskrankheiten. Zum Beispiel durch Stürme und Überflutungen kommt es zu Wasseransammlungen, in denen Moskitos sich besonders wohlfühlen, brüten. Dann gibt es wiederum mehr Krankheitsübertragung. Und im nächsten Schritt ein geschwächter Körper wiederum reagiert schlechter auf Mangelernährung. Oder Durchfall wird natürlich besonders gefährlich, wenn man sowieso schon mangelernährt ist.
Nur der Vollständigkeit halber, von all dem sind viele Länder betroffen. Das ist alles überhaupt nicht beschränkt auf Madagaskar, auch wenn wir uns das hier heute als Beispiel so rausgesucht haben.
Ja, genau. Im ganzen globalen Süden gibt es sehr viele Länder, die Ernteausfälle haben durch extreme Hitze. Besonders betroffen andere Länder sind zum Beispiel Somalia, Kenia, Äthiopien. Aber auch Afghanistan leidet unter Dürre, teilweise unter Überflutungen. In Pakistan gibt es auch Überflutungen. Ich könnte lange so weitermachen.
Also, wir haben jetzt gehört, wieso Menschen an Hunger leiden, in der Form, dass sie zu wenig gesunde Lebensmittel zu sich nehmen und der Klimawandel es noch schwerer macht. Aber wie kann man das ändern? Du hast dir ja ein Projekt der Welthungerhilfe angeschaut, hast ja vorhin schon erzählt und ja, die wollen ja vor Ort helfen und du wirst ja sozusagen einen Lösungsansatz angeschaut haben. Erzähl mal.
Das war ein Projekt der sogenannten vorausschauenden humanitären Hilfe oder Anticipatory Humanitarian Action. Das Ganze ist ein einigermaßen neues Konzept in der humanitären Hilfe, das eben auch Wissenschaft mit einbezieht.
Das war vorher nicht so?
Ich glaube nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also wir kommen später noch zu anderen wissenschaftlichen Möglichkeiten, humanitäre Hilfe besser zu machen. Aber besonders dieser Ansatz hier bezieht eben Klimawissenschaft ein, und zwar Forecasting-Methoden, wo es darum geht, Katastrophen und Krisen vorherzusehen und dann schon vorher zu handeln. Also man fragt sich dann zum Beispiel, wann kommt eine besonders schlimme Dürre, und fragt gleichzeitig in der Bevölkerung ab, naja, was braucht ihr denn, damit ihr bestmöglich auf eine besonders schlimme Dürre vorbereitet seid? Und dann kriegen die Leute zum Beispiel, wenn eine schlimme Dürre droht, Geld, um sich mit Vorräten einzudecken. Ich wurde in Madagaskar begleitet, habe ich ja schon erwähnt, und zwar von Julia Burakowski von der Welthungerhilfe. Die arbeitet in Bonn im Team für vorausschauende humanitäre Hilfe. Und die hat mir im Interview ganz gut erklärt, wie sich dieses Konzept einfügt. Dazu vielleicht einmal kurz Begriffserklärungen. Humanitäre Hilfe meint in der Regel Nothilfe, also direkt auf Krisen und Katastrophen zu reagieren, ne? Und Entwicklungszusammenarbeit, was damit oft ein bisschen vermischt wird, ist eigentlich eher dieses Langfristige, also im Idealfall beim Aufbau von nachhaltigen Systemen zu helfen.
Einerseits bestehen humanitäre Bedarfe, die bedient werden müssen. Das heißt, wenn die Leute hungrig sind, dann müssen wir handeln und müssen quasi vorbeugen, dass es zu einer Hungersnot kommt und darauf reagieren. Gleichzeitig müssen wir auch langfristige Ansätze denken. Also dieses ganze Entwicklungszusammenarbeit, wie schaffen wir Resilienz, wie schaffen wir es, dass die Leute zum Beispiel selbst Nahrung anbauen können und dauerhaft halt ja ihre eigenen Einkommensströme generieren, ihre eigene Nahrung haben und nicht von außerhalb auf Hilfe angewiesen sind. Und ich glaube da, dass die vorausschauende humanitäre Hilfe so der perfekte Übergang ist, um das Ganze halt zu schützen. Und gerade diese ja, Errungenschaften, die man dann hat, zum Beispiel, dass Leute selbst ihre Felder bestellen können, neue Techniken lernen, um mit den Konditionen, die dort vor Ort bestehen, selbst Essen zum Beispiel anzubauen, schafft es dann die vorausschauende humanitäre Hilfe, wenn dann etwas passiert, was quasi schlimmer ist als das, was in der Regel passiert. Also generell im Süden von Madagaskar ist es trocken, aber es gibt auch Perioden, da ist es trockener als ja in anderen Perioden. Das haben wir gesehen 2021, wo wirklich eine schlimme Dürre geherrscht hat im Süden. Dann kann vorausschauende humanitäre Hilfe dazu beitragen, dass diese ganzen Development Gains, also alles, was wir erschaffen haben quasi mit der Entwicklungszusammenarbeit, nicht verloren geht. Und quasi bildet dann so den Übergang zu der humanitären Hilfe, dass wenn dann noch Bedarfe bestehen, ist es auch günstiger für uns dann dort einzuklinken quasi und die humanitären Bedarfe, die dann trotzdem noch entstanden sind, definitiv geringer, als sie sonst ohne vorausschauende humanitäre Hilfe bestanden hätten, weil wir einfach diesen Übergang geschafft haben, dass vorherige Errungenschaften nicht kaputt gegangen sind quasi.
Okay, vorausschauend handeln heißt hier also, es wurde mit Hilfe der lokalen Bevölkerung etwas erreicht, zum Beispiel, dass Haushalte selbst was anbauen können und die Familien dann eben nicht unter ganz schlimmem Hunger leiden müssen. Und die vorausschauende Hilfe soll dann dafür sorgen, dass die nächste Dürre die Familie nicht so stark zurückwirft, zum Beispiel mit Geld, meintest du eben, ja?
Ja, genau, die kriegen dann vorher Geld, um genau sowas wie Vorräte anzulegen. Oder bekommen besseren Wasserzugang, also dass zum Beispiel Brunnen in der Nähe repariert werden, um das wenige Wasser, was da ist, für die Felder nutzen zu können.
Klingt erstmal sinnvoll.
Ja, schon. Ich finde den Ansatz auch super, auch klimawissenschaftliche Forecasting-Methoden einzubeziehen. Ich muss aber sagen, nach meinem Besuch in Madagaskar habe ich das Gefühl, dass das maximal ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Dazu muss man aber auch sagen, diese vorausschauende humanitäre Hilfe hat gar nicht den Anspruch, der große Wurf zu sein, sondern eben Status quo zu halten und die Situation nicht noch schlimmer zu machen.
Der große Wurf, ja. Wie gelingt der denn?
Ja, ich vermute mal, der müsste wahrscheinlich eher von ernst gemeintem Engagement der Weltgemeinschaft kommen. Das kann so ein Projekt nicht ansatzweise leisten. Und das wiederum verstärkt meinen Eindruck, dass es einfach super hart ist, überhaupt groß was auszurichten. Die Leute dort scheinen viele Maßnahmen ja schon seit ewig zu brauchen, und zwar auch, wenn die Dürre nicht gerade besonders schlimm ist. Julia Burakowski hat ja auch gerade eben gesagt, die Dürre ist ja fast ständig vorhanden, mit mal schlimmeren Phasen und mal etwas besseren. Und das haben mir auch die Dorfbewohner berichtet. Also, dass sie seit Jahren eigentlich in ständiger Dürre leben und deshalb eigentlich dauerhaft Bedarfe haben. Das hat mir auch ein Dorfchef aus einem Dorf erzählt, als ich ihn gefragt habe, was sie dort eigentlich brauchen würden.
The immediate solution that we need is that sharing food and money. So because that will be best solution for us at this moment. The water, we don't have enough water. So the water that we are having right here cannot even supply the field that we are farming on. So we'd like to ask pump water and forage so that we'll be able to supply water to the land that cannot be reached.
Ja, ich kann deinen Eindruck besser nachvollziehen, jetzt nachdem wir das gehört haben. Er erzählt, dass sie kein Wasser haben und eine Pumpe bräuchten zur Bewässerung ihrer Felder und dass sie Essen brauchen. Und da fragt man sich ja ehrlicherweise, warum kriegen sie nicht einfach, was sie brauchen, jetzt sofort? Also die Situation klingt ja schlimm genug.
Ja, genau. Und leider ist die Antwort darauf aber ebenso klar, es gibt halt nicht genug Geld und zu viele Menschen, die es bräuchten. In Madagaskar haben auch einige in den Dörfern erzählt, dass Programme ausgelaufen sind im letzten Jahr und sie jetzt gar nichts mehr haben. Und da fragt man sich schon, wie das sein kann. Ich habe darüber dann auch mit Tilman Brück geredet, dem Ökonomen. Der hat einen, wie ich finde, ganz guten Vergleich gefunden.
Und jetzt passiert was ganz Schlimmes in A oder in B oder in C. Dann wird halt ein neues Programm verkündet. Wo kommt das Geld her? Dafür gibt es keine verlässliche Finanzierung, kein Budget, das atmen kann, was sich einstellt auf neue Krisen. Dann muss das irgendwo anders weggenommen werden. Und dann wird eben mal umgeschichtet von Madagaskar zu Ukraine oder von Madagaskar zu Gaza oder was auch immer gerade das aktuelle Thema in den Medien ist. Und das ist sozusagen auf dem Rücken der Menschen, die unschuldig sind, die nichts dafür können und die Hunger leiden, ohne eigenes Zutun. Und das zeigt, dass wir keine guten Krisenreaktionskräfte haben. Ökonomische Theorie würde sagen, in der Krise muss der Staat eigentlich seine Ausgaben hochfahren, um sie dann, wenn die Krise vorbei ist, wieder runterzufahren. Also eigentlich muss genau der Staat oder in diesem Fall die Weltgemeinschaft atmen können. Und wenn es mehr Krisen gibt, müsste man eigentlich mehr ausgeben und nicht nur das Geld neu verteilen oder anders verteilen. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Flut haben in Deutschland und einer Region geholfen werden muss, dann gibt es zusätzliche Gelder. In der Corona-Pandemie war das auch so. Da gab es zusätzliche Hilfen, weil kleine Unternehmen unterstützt werden mussten, damit sie nicht bankrott gingen oder weil Kurzarbeit eingeführt werden musste. Und das machen wir aber bei der humanitären Nothilfe nicht. Wir geben nicht das, was gebraucht wird, sondern wir haben eine fixe Summe, die dann immer wieder neu verteilt wird. Das schafft eine Unsicherheit im System und eine Beliebigkeit, die auf den Rücken von hungernden und zum Teil sterbenden Menschen ausgetragen wird.
Okay, Geld in Krisenzeiten ist wichtig, aber es ist doch viel entscheidender, was sich durch vorausschauende humanitäre Hilfe nachhaltig ja verändern kann.
Ja, besser ist natürlich immer Prävention, deswegen sollte es dafür einfach viel mehr Geld geben. Deswegen finde ich auch dieses Konzept der vorausschauenden humanitären Hilfe spannend. Aber wenn ich in Madagaskar eines gelernt habe, dann wie wahnsinnig komplex es ist, herauszufinden, was Menschen wirklich gut tut und was sie dann tatsächlich auch annehmen.
Was meinst du damit?
Also erstens war es super spannend zu sehen, wie aufwendig es für Organisationen wie in dem Fall die Welthungerhilfe ist, die Dörfer zu befragen. Also genau zu erfragen, was sie brauchen, wenn die Dürre kommt, unter Berücksichtigung dessen, was logistisch möglich ist. Ein Beispiel, wenn man so durch Madagaskar fährt, sieht man unheimlich viele Zebus.
Das sind was?
Ja, habe ich auch gefragt, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Das sind Rinder, die einen Höcker haben. Und diese Tiere sind in Madagaskar wie so ein Statussymbol für ganz viele Familien. Also ich habe gehört, dass Männer sich sogar mit ihren Zebus begraben lassen.
Okay, wow.
Aber Zebus liefern als Rinder natürlich auch sehr nahrhaftes Essen. Und deswegen könnte man ja meinen, dass es als Intervention zur Bekämpfung von Hunger total sinnvoll wäre, Familien diese Tiere zu geben, also quasi zu schenken.
Ja.
Aber ich habe gelernt, dass erstens für viele Familien die Idee total absurd ist, das eigene Zebu zu essen. Also wir essen ja auch nicht unsere Hunde. Und zweitens, den fast noch spannenderen Punkt fand ich, dass es häufig Überfälle auf diese Dörfer im Süden gibt. Vor allem dann, wenn dort viele Zebus sind, weil bewaffnete Banden dort einfallen, die Zebus stehlen und dabei aber auch gewalttätig werden.
Ja, also sie würden darunter leiden dann noch.
Ja, genau. Das wäre total schlecht für die Familien, wenn sie mehr Zebus hätten in manchen Regionen, weil man würde ihre Probleme noch verstärken.
Mhm. Gutes Beispiel. Es klingt ja erstmal so naheliegend, Menschen mit nicht genug Essen Vieh zu geben, damit sie Essen haben und auch züchten können. Aber dabei muss man eben auch die Umstände berücksichtigen, in denen die Menschen leben. Und wenn die Leute etwas nicht wollen oder gar deshalb angegriffen werden, macht das natürlich keinen Sinn. Die Frage ist dann ja, was wollen die Leute denn?
Ja, das ist ehrlich gesagt auch ein Problem. Sehr viele in den Dörfern haben gesagt, wie ja auch der Dorfchef, den wir vorhin gehört haben, dass sie mehr Essenslieferungen wollen. Also
ja,
wollen, dass man mehr Essen in die Dörfer fährt, wie Reis oder andere Grundnahrungsmittel. Jetzt ist aber natürlich das ausgerechnet eine Maßnahme, die jetzt nicht so zielführend ist, ne?
Ja.
Weil das Ziel ist ja, langfristig unabhängig von den NGOs zu sein, von den Nichtregierungsorganisationen vor Ort. Und die wirtschaftliche Entwicklung und Essenslieferungen sollten nun nur in akuten Krisen passieren. Und jetzt habe ich mich aber auch gefragt, als ich dort war, diese Dauerdürre, unter der die Menschen leiden, ist ja eigentlich eine akute Krise, oder nicht?
Ja, spannend. Wie findet man denn überhaupt raus, was etwas bringt?
Ja, dafür würde ich mal aus Madagaskar rauszoomen und zurück zur wissenschaftlichen Seite gehen. Denn grundsätzlich ist es ja in der Entwicklungsforschung, also in den Development Economics, erst seit wenigen Jahren üblich, wirklich zu messen, was was bringt. Also wirklich wissenschaftliche Methoden anzuwenden. Und zwar mit sogenannten randomisierten, kontrollierten Studien. Für diese Methode wurde 2019 sogar der Wirtschaftsnobelpreis verliehen. Viele kennen diese Art Studien mit Sicherheit aus der Medizin.
Mhm.
Darüber habe ich auch mit dem Ökonomen Tilman Brück gesprochen, der nochmal erklärt hat, wie diese Methode auch in der Wirtschaftswissenschaft funktionieren kann.
Also in der Medizin kann man zwei Patienten miteinander vergleichen. Beide sind krank, der eine bekommt die Medizin, der andere nicht. Und dann kann man sich anschauen, ob der mit Medizin schneller gesund wird als der ohne. Man hat eine Vergleichsgruppe. In der Realität, in der Entwicklungszusammenarbeit hat man nicht immer diese Vergleichsgruppen. Aber als Wissenschaftler versuchen wir das manchmal sozusagen herzustellen, dass wir sagen, wir haben ein begrenztes Budget, wir können nur 20 Schulen unterstützen finanziell oder 20 Lehrkräfte finanziell unterstützen. Jetzt vergleichen wir 20 Schulen mit Hilfe und 20 andere Schulen im selben Distrikt ohne Unterstützung. Wir schauen mal, ob die Schülerinnen und Schüler in der einen Schule oder in den Schulen mit Unterstützung schneller lernen als in der anderen. Und so versuchen wir durch die Vergleiche von Interventionen mit Kontrollgruppen rauszufinden, was wirkt und was nicht wirkt. Also sehr ähnlich wie in der medizinischen Forschung. Das ist aber sehr mühsam und sehr aufwendig und es kostet auch wiederum Geld, schon allein diese Wirkung feststellen zu können. Und das ist ein Zwiespalt, in dem dann auch Programmverantwortliche sind. Ja, wie viel will ich messen? Wie viel will ich verstehen? Ja, das ist ja auch irgendwie Bürokratie wiederum und Aufwand. Oder will ich das Geld einfach ausgeben, um zu helfen? Die Gefahr ist, dass wir dann helfen und vielleicht wirkt es dann doch nicht so gut. Und oft wird die Wirkung überschätzt oder manchmal auch falsch eingeschätzt. Die Wirkung kennen wir dann oft doch nicht im Detail.
Ja, eine riesige Innovation, dass diese Methode auch in der Entwicklungszusammenarbeit jetzt genutzt wird. Hast du ein Beispiel für eine Intervention, die ja auf diese Art und Weise untersucht wurde?
Ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die Menschen Geld bekommen, um sich mit Vorräten einzudecken. Und tatsächlich sind bedingungslose Geldtransfers auch ein Klassiker der Positivbeispiele sozusagen der randomisiert kontrollierten Studien in der Entwicklungszusammenarbeit. Also einfach armen Menschen Geld geben und die können sich dann davon kaufen, was sie brauchen, wie zum Beispiel Essen. Und anders als viele Menschen wahrscheinlich als Vorurteil haben, geben diese Leute das Geld nicht für Alkohol oder Zigaretten aus, sondern sie kaufen sich halt das davon, was sie tatsächlich brauchen.
Mhm.
Genau, ein anderes Beispiel wäre Entwurmungstabletten. Kinder in ärmeren Ländern leiden oft an Wurmkrankheiten.
Ah, okay.
Ja, was nicht nur sehr, sehr unangenehm ist, sondern halt auch dazu führt, dass sie nicht zur Schule gehen können und sich dort, wenn sie hingehen, nicht konzentrieren können.
Ja.
Und da haben solche Studien eben rausgefunden, dass Kinder mit diesen Tabletten, also ohne Würmer, eher zur Schule gehen und auch durch die bessere Bildung dann später im Leben erfolgreicher sind.
Also alles ein bisschen nachhaltiger, ja?
Ja, ganz genau. Und gut, das betrifft jetzt beides nicht direkt Hunger, sondern eher Armut. Aber wir haben ja schon gesagt, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Geldtransfers wirken sich zum Beispiel auch auf Hunger aus. Und wenn Kinder zur Schule gehen, haben sie vielleicht das Glück, dass es dort eine Kantine gibt und sie essen können. Und ein anderer Zusammenhang zu Hunger ist natürlich auch, dass Durchfall, der durch diese Wurmkrankheiten verursacht wird, auch ganz schlecht bei Unterernährung ist.
Klingt alles total sinnvoll. Aber das sind jetzt alles Maßnahmen, die einzelnen Familien helfen. Ist es nicht problematisch, ja, so individualisiert zu arbeiten? Es klingt unheimlich schwierig, jetzt jede einzelne betroffene Familie zu targeten.
Ja, das ist eigentlich bei jedem dieser Ansätze so. Es braucht unheimlich viele unterschiedliche Lösungsansätze. Aber gerade die günstigeren Interventionen können gleichzeitig halt extrem viel ausrichten. Also zum Beispiel sind Entwurmungstabletten und Geldtransfers eben ziemlich kosteneffektiv, ziemlich günstig. Oder anderes gutes Beispiel sind Moskitonetze, die mit Insektizid imprägniert sind. 2002, dazu einmal kurz eine Zahl, 2002 gab es noch 930.000 Tote durch Malaria.
Auf der ganzen Welt oder in?
Genau, ja. Genau. Und 20 Jahre später waren es noch 608.000 Tote, also immerhin ein Drittel weniger.
Mhm.
Und man sagt schon, dass diese Moskitonetze einen großen Beitrag geleistet haben.
Okay, ja.
Ja, und trotzdem würde ich gerne noch über eine ganz andere Gruppe an Maßnahmen sprechen, die vielen Menschen gleichzeitig helfen kann. Die allerdings ein bisschen kontrovers ist, nämlich die Veränderung von Pflanzen oder ihrem Saatgut, um sie irgendwie besser zu machen. Also ertragreicher, nährstoffreicher, wie auch immer.
Also du meinst grüne Gentechnik, ja?
Ja, genau.
Ja, das ist ein Thema, über das haben wir hier in den Synapsen auch schon gesprochen. Mit dem Titel Grüne Gentechnik von Missverständnissen, Missbrauch und Möglichkeiten. Die gibt es auch immer noch zum Nachhören unter ndr.de/synapsen. Und der Titel sagt es ja schon, Missverständnisse, Missbrauch und Möglichkeiten. Es ist ein sehr spannender Ansatz, aber auch eben sehr kontrovers.
Ja, um mir diesen Ansatz in diesem Kontext genauer anzugucken, bin ich nach Erlangen gefahren und habe mir dort eine Arbeitsgruppe an der Uni angeschaut, die sich mit Maniok beschäftigt.
Die hattest du vorhin schon kurz erwähnt. Das ist ja diese stärkehaltige Wurzel. Ich glaube, das wird auch so als Tropenkartoffel bezeichnet. Ist das richtig?
Ja, genau. Das ist in vielen Ländern tatsächlich ein Grundnahrungsmittel weltweit. Von außen sieht das so ein bisschen aus wie eine Süßkartoffel.
Mhm.
Und innen, also ungekocht zumindest, ist es so hell wie eine Kokosnuss.
Mhm.
Das kann gekocht werden, aus dem Mehl kann auch eine Art Brei hergestellt werden. Und was ich selbst probieren konnte, die Blätter können auch gegessen werden und sind Teil eines sehr leckeren madagassischen Gerichtes und schmecken dann dort so ähnlich wie Spinat oder Grünkohl.
Mhm.
Ich würde auch an dieser Stelle mal einen anderen Begriff für Maniok einführen, den ich erstmals in Madagaskar gehört habe. Cassava nämlich. Das ist einfach ein anderes Wort für Maniok, das in Teilen der Welt verwendet wird. Das sage ich jetzt, weil auch der Forscher, den ich besucht habe, nur von Cassava spricht.
Okay, dann sprechen wir jetzt also auch von Cassava und mein Maniok. woran forscht denn diese Erlanger Arbeitsgruppe?
Also Cassava hat mehrere Probleme als Nahrungsmittel. Es ist leider nicht besonders nährstoffreich, vor allem nicht bei einer Ernährung, die nicht viele andere Lebensmittel enthält. Außerdem ist Maniok in Ländern ohne moderne Agrartechnik, also ohne moderne Maschinen und Dünger, nicht sehr ertragreich. Und den Ertrag will Wolfgang Zierer, den ich besucht habe, mit seiner Arbeitsgruppe in Erlangen eben verbessern. Zierer ist wissenschaftlicher Projektkoordinator der Arbeitsgruppe. Und die Arbeitsgruppe möchte den Ertrag von Cassava steigern.
Ja. Yeah.
Und sie entwickeln dafür Konzepte, wo sie eben versuchen, die Biomasse innerhalb der Pflanze zu verschieben.
Mhm.
Also zum Beispiel vom Stängel in die Wurzel. Weil der Stängel wird nicht gegessen, die Wurzel aber schon.
Ah, okay.
Und dann deswegen
muss da natürlich die Stärke rein.
Genau, wir brauchen sie im Stängel nicht,
genau.
Aber wir brauchen sie in der Wurzel. Die könnte dadurch energiedichter werden. Und die konkreten Konzepte lassen wir vielleicht mal schnell Zierer erklären. Kurz, er spricht hier von Assimilaten und damit meint er vereinfacht gesagt Zucker.
Man kann einerseits versuchen, das Stängelwachstum einzubremsen oder zu regulieren, dass einfach nicht besonders großer Stängel gebildet wird, sondern Assimilate quasi gespart werden, die dann in der Wurzel investiert werden können. Andererseits versuchen wir auch den Transport dieser Assimilate mehr Richtung der Wurzel zu pushen, dass einfach mehr unten ankommt auch. Und dann auf Seiten der Wurzel versuchen wir einerseits mit Eingriffen die Wurzel in ihrem sekundären Dickenwachstum zu steigern. Und andererseits haben wir auch metabolische Targets, wo wir einfach zum Beispiel Enzyme der Stärke-Synthese verändern, in der Hoffnung, dass wir dann mehr Stärke bekommen.
Also die versuchen zum Beispiel mehr Zucker, also Energie, in die Wurzel zu drücken, weg von Teilen der Pflanze, die eher nicht gegessen werden. Das macht ja total Sinn. Wie muss ich mir diese Forschung denn vorstellen?
Ich habe mir dort vor Ort in Erlangen das Labor angeschaut und ein Gewächshaus angeschaut. Mhm. Konkret, jetzt im Labor erstmal, arbeiten sie mit Agrobakterien. Das sind Bakterien, die zur Genmanipulation verwendet werden können. Und die Forscher bringen jetzt also im Labor bestimmte Gene ins Agrobakterium ein, die sie später in der Cassava-Pflanze haben wollen. Mhm. Dann wird das Bakterium auf die Pflanzenzellen übertragen. Und diese sogenannte Transformation dauert dann erstmal 9 Monate. Und nach 9 Monaten ist eine Pflanze erwachsen, die in Erde gepflanzt werden kann. Mhm. Und dann, jetzt sind wir im Gewächshaus, muss man ja noch gucken, ob sie so wie geplant heranwächst. Das können wir uns ja mal anhören, wie das Ganze dann im Gewächshaus aussieht.
Was suchen Sie?
Ich wollte gerne eine Pflanze zeigen, die schon eine Speicherwurzel hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die noch zu jung sind. Ich mach's jetzt einfach mal.
Oh wow, darf man das?
Ja, kann man schon mal. Ist halt eine Sauerei. Also hier sieht man jetzt noch nicht viele Speicherwurzeln, die Pflanze ist noch zu jung. Sie sehen aber hier zum Beispiel schon so leichte Verdickungen der Wurzeln, also das sind Ansätze von Speicherwurzeln.
Ach so, und aus einer Pflanze kommen mehrere Speicherwurzeln?
Genau, also ja. Bei uns im Gewächshaus sind es meistens nicht so viele, da kriegen wir so vielleicht 2, 3 fingerdicke Speicherwurzeln. Für prinzipielle molekulare Charakterisierungen ist das aber ausreichend. Ja, wir wollen ja vor allem schauen, sind die Transgene, die wir eingebracht haben, sind die drin? Sind die prinzipiellen Funktionalitäten, die wir gerne haben wollen, ist das erreicht? Dafür brauchen wir keine riesigen Speicherwurzeln und auch nicht Tonnen von Gewebe. Also das ist völlig ausreichend. Aber natürlich für eine agronomische Bewertung ist das natürlich völlig ungenügend.
Ja. Also nochmal kurz zum Verständnis. Im Labor wird mit Hilfe dieser Agrobakterien eine Pflanze herangezüchtet, die aber erst im Gewächshaus groß wird. Und im Labor kann man eben noch nicht feststellen, ob die Pflanze die gewünschten Eigenschaften hat, also ob die Genmanipulation funktioniert.
Genau, deswegen kommt sie dann ins Gewächshaus. Wobei man auch sagen muss, dass die Pflanzen hier nicht realistisch heranwachsen können, weil sie eigentlich eben tropische Bedingungen brauchen, die man nicht perfekt nachstellen kann. Deswegen arbeiten sie übrigens auch mit Forschern auf Feldern in Taiwan zusammen, weil die Bedingungen dort zumindest etwas ähnlicher zu denen in Afrika sind, wo das Produkt ja am Ende landen soll.
Und warum machen sie es nicht direkt in Afrika und mit Forschenden dort?
Ja, es gibt noch ein großes grundlegendes Problem dieser Forschungsgruppe. Sie arbeiten nämlich aktuell noch mit einem Genotypen von Cassava, der auf dem Feld extrem krankheitsanfällig ist, der aber sehr leicht in der Handhabung ist und bereits etablierte Protokolle hat. Und deswegen haben sie eben mit dem angefangen, mit der Forschung. Sie erfahren bei der Forschung ganz viel, das ist super wichtig, aber irgendwann müssen sie eben umschwenken auf einen, der auch realistisch auf den Feldern in Afrika benutzt werden kann. Wobei sie auch jetzt schon viel mit einem Forschungsinstitut in Nigeria zusammenarbeiten und dort sind Feldversuche aber eben aus den genannten Gründen schwieriger. Forschende in Nigeria forschen aber bereits an anderen Genotypen tatsächlich.
Okay, dann hören wir mal weiter, was mit den Gewächshauspflanzen passiert.
Also sie ernten das dann und schauen sich einfach die genauen Eigenschaften der Speicherwurzel an. Also ob zum Beispiel der Stärkegehalt höher ist als bei Pflanzen ohne diese eingebrachten Gene.
Genau so ist es. Also hier haben wir ein Beispiel, das sind quasi Transporter verändert, die den Zuckerfluss oder den für die Stärkesynthese braucht es bestimmte Ausgangsstoffe, natürlich letztendlich Glukoseeinheiten und auch Energie für die Bildung von Stärke und beides muss in das Kompartiment geliefert werden, wo die Stärke produziert wird, die sogenannten Amyloplasten. Das ist quasi das Speicherstoffwechselpendant der Chloroplasten, wo die Photosynthese stattfindet. Und da haben wir einfach 2 Transporter überexprimiert, die diesen Fluss an Vorstufen in die Amyloplasten steigern sollen. Und hier ist einfach eine dieser Linien zu sehen. Und hier ist eine Kontrolllinie, die einfach ein leeres Transformationsplasmid bekommen hat. Also hier ist kein Gen eingebracht worden. Und das kann jetzt miteinander verglichen werden.
Also die arbeiten mit Kontrollpflanzen, also die gleiche Pflanze, einmal mit genetischer Veränderung und einmal ohne, um die Unterschiede zu sehen. Und wenn er sagt, sie haben den Transporter überexprimiert, Meint er genau was?
Ja, also bei einer Zelllinie wollten sie eben genetisch dafür sorgen, dass mehr Energie in die Wurzel transportiert wird und deswegen wurde ein entsprechendes Gen verändert. Mhm. So viel dazu. Am besten mehr nicht. Übrigens war es auch ein längerer Weg, bis diese Forschung überhaupt so stattfinden konnte, weil sie erstmal viel Grundsätzliches zu Cassava rausfinden mussten. Weil Cassava in westlichen Ländern ja praktisch nicht gegessen wird, ist die Pflanze hier leider auch nicht gut erforscht.
Tja, und wieder ein strukturelles Problem, würde ich sagen, unter denen die armen Länder leiden, ja?
Ja, das ist auch eine ganz gute Stelle, um mal kurz zu sagen, wer diese Forschungsgruppe überhaupt finanziert. Lange Zeit war es nämlich die Gates Foundation von Bill und Melinda Gates.
Ah ja.
Und inzwischen ist es eine Auskopplung davon. Die Gates Foundation finanziert ja sehr viel Forschung, die Menschen in armen Regionen zugutekommen soll. Und so ist es eben auch hier. Und so kritisch man natürlich gegenüber dieser wirklich sehr undemokratischen Priorisierung sein kann, ist natürlich allein schon die Grundlagenforschung zu diesem wichtigen Lebensmittel eben sehr relevant. Und die Forschung ist leider gleichzeitig extrem aufwendig. Sie haben außerdem das bereits erwähnte Problem mit ihrem virusanfälligen Genotypen, an dem sie gerade forschen. Und es ist alles sehr langwierig. Wir haben gesagt, 9 Monate dauert allein diese Transformation, bis man mal ins Gewächshaus kommt.
Ist denn überhaupt absehbar, ja, wann da ein fertiges Produkt auf dem Markt sein könnte?
Nein, ganz ehrlich. Das liegt auch daran, dass man am Ende Ansätze kombinieren müsste. Ich habe ja schon gesagt, dass Cassava leider auch nicht so nährstoffreich ist. Das heißt, am Ende würde man wahrscheinlich einen Ansatz zur Ertragssteigerung, wie zum Beispiel hier in Erlangen erforscht wird, mit einem anderen Ansatz verbinden, der für mehr Nährstoffe sorgt. Und das müsste ja dann auch erstmal erforscht werden.
Ziemlich ernüchternd.
Ja, die Hungerkrise würde es jetzt auf jeden Fall nicht lösen.
Nee,
es ist aber, finde ich, ein bisschen wie beim Klimawandel. Technologien werden das Problem natürlich nicht abschließend und alleine lösen.
Ja.
Aber können einen Beitrag leisten. Auch die, die noch dauern. An der Stelle vielleicht mal was Positives. Ein Positivbeispiel von der Züchtung besserer Arten. Und zwar spreche ich von einem amerikanischen Agrarforscher namens Norman Borlaug, der in den 1940er Jahren nach Mexiko geschickt wurde, um dort den Weizenertrag zu steigern. Der hat dann mehr als 10 Jahre Experimente gemacht mit neuen Weizensorten über ganz simple Kreuzungszucht, also das Kreuzen von unterschiedlichen Arten. Und daraufhin konnte der Ertrag verdreifacht werden. Und neue Getreidesorten wurden dann auch in Indien und Pakistan eingeführt. Norman Borlaug, der gilt als einer der Menschen, die am meisten Leben gerettet haben jemals. Angeblich mehr als 1 Milliarde Menschen.
So viele?
Ja, wobei ich ehrlich gesagt keine Quelle gefunden habe für diese Aussage, die sehr oft wiederholt wird. Ich nehme an, es ist eine Schätzung davon ausgehend, wie viele Menschen gestorben wären in den Ländern, die seine neuen Weizensorten verwendet haben, wenn es das eben nicht gegeben hätte. Also allzu unkritisch sollte man das jetzt auch nicht betrachten.
Ja, verstehe.
Aber einiges wird es schon gebracht haben. Er hat auch tatsächlich 1970 den Friedensnobelpreis bekommen und gilt als Initiator der Grünen Revolution, weil der höhere Ertrag eben für mehr Essen für die Bevölkerung gesorgt hat.
Cassava, also Maniok, besser machen durch Gentechnik, damit die Menschen in Madagaskar schneller an ihre Nährstoffe kommen. Das macht einerseits Hoffnung, bietet aber andererseits langfristig noch keine Lösung. Du hast es ja auch vorhin schon sozusagen gesagt, ne? Eigentlich kann ja auch kein Ansatz allein das riesige Problem lösen, solange sich nicht grundsätzlich etwas ändert.
Ja, genau. Wir haben ja vorhin auch schon über institutionelle Gründe gesprochen. Ich würde auch noch das Thema Globalisierung hinzufügen wollen als systemisches Thema, weil globale Zusammenhänge sich ja auch krass auswirken. Zum Beispiel der Ukraine-Krieg. Das Land, die Ukraine, ist ja ein extrem wichtiger Getreideexporteur. Viele Länder in Afrika beziehen auch große Mengen Getreide, also normalerweise. Denn der Krieg hat zu einer Mengenbegrenzung geführt, wie mir auch der Ökonom Tilman Brück erklärt hat. Weil die Ukraine es nicht geschafft hat, ihre üblichen Mengen zu exportieren, dann sind die Preise hochgegangen. Viele ärmere Länder konnten sich das Getreide nicht mehr leisten. Und zwar auch Länder, die selbst zum Beispiel aufgrund von Dürre nicht genug produzieren können für ihre Bevölkerung.
Also in Krisen trifft es die Ärmsten noch am härtesten und es gibt eben auch keine Mechanismen, die das ausgleichen.
Ja, absolut. Hier würde ich gerne nochmal auf Professor Brück zurückkommen. Der war da auch sehr zwiegespalten zwischen diesem typischen »Der Markt regelt alles« und der Notwendigkeit von Regulierung.
Also erstmal ist das ja völlig logisch, dass sozusagen eine gut gehende Wirtschaft, man muss es gar nicht Wachstum nennen, sinnvoll ist und auch helfen kann, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Das System muss dann natürlich auch dafür sorgen, dass im ganzen Land das Essen verfügbar ist und so weiter. Aber erstmal sind Märkte positiv und gut. Aber jetzt kommt das Gegenargument. Wir haben ja auch gesehen, die Welt ist so reich wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte und trotzdem sterben jedes Jahr Menschen an Hunger und Unterernährung. Trotzdem sind Hunderte von Millionen Menschen fehlernährt in der Welt. Das ist wirklich drastisch, wie viele Leute auch in dieser sehr reichen Welt immer noch. Das heißt, die Märkte alleine können es nicht schaffen und die Marktwirtschaft alleine kann es nicht schaffen. Man kann sich nicht auf die Märkte verlassen, alle Menschen so zu ernähren. Es gibt eben ganz viele Bereiche, in denen Märkte unvollkommen sind, sich nicht selbst gut organisieren. Das ist ja auch logisch, das ist ja nicht, der Markt ist ja nicht etwas, was denkt und macht. Ja, das ist ja noch nicht mal AI, sondern der Markt ist ja einfach nur ein dezentrales System von ganz vielen Akteuren, die alle in der Regel so ein Profit- oder Nutzen-Maximierungsdenken haben. Dass die nicht an die Schwachen, Armen, Kranken und Kinder denken, ist ja relativ logisch. Und darum braucht es eben immer sinnvolle Regulierung, Eingreifen, Lenken. Ja, wir nennen das in Deutschland soziale Marktwirtschaft und dann können alle teilhaben.
Ja, und wie genau das funktionieren soll, ist dann eben die andere sehr große Frage. Aus den Gründen, die wir vorhin ja schon besprochen haben, weil zum Beispiel Institutionen zu verändern ultra hart ist. Mhm. Wir in reichen Ländern profitieren natürlich auch massiv davon, dass die Preise in anderen Ländern so niedrig sind. Also, dass wir zum Beispiel billig Bodenschätze kaufen können. Und das wiederum hängt natürlich auch von unserem Wirtschaftssystem ab. Also, in der Folge kann man schon sagen, wir profitieren davon, dass andere unseren Lebensstandard nicht haben und ärmer sind. Mhm. Ein Beispiel ist ja auch die aktuelle Ressourcennutzung, die ja völlig inkompatibel damit ist, dass alle so leben wie wir. Also ja. Da müssen wir zum Beispiel nur mal an den Earth Overshoot Day denken, der ja jährlich markiert, wann die Menschheit alle natürlichen Ressourcen, die die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann, aufgebraucht hat. Das war 2024 am 1. August.
Wow.
Ja, und das, obwohl nicht alle Länder auf dem gleichen Standard leben wie zum Beispiel wir. Also klar ist, es muss sich super viel ändern. Und natürlich würde unser Leben auch sehr anders aussehen, wenn alle anderen auch reich wären.
Ja, das würde unser Leben auch verändern.
Total. Auf jeden Fall. Also ein ganz banales Beispiel. Die billige Kleidung, die Menschen in armen Ländern gerade unter teilweise katastrophalen Bedingungen herstellen, könnte es dann so wahrscheinlich nicht geben. Und da ist natürlich auch die Frage, wer vertritt welche Interessen und wer sitzt in diesem Wirtschaftssystem am längeren Hebel?
Wir haben eben schon über die historische Schuld reicher Länder gesprochen, also dass Kolonialisierung die Grundlagen für viele Probleme gelegt hat, die bis heute andauern. Was ist denn mit der heutigen Verantwortung reicher Länder?
Ich persönlich würde sagen, die ist riesig. Da reichen auch, wenn man will, egoistische Gründe, weil Nothilfe bei Hungerkatastrophen ist natürlich teuer. Es wäre so viel besser, nachhaltig zu helfen, auch wenn das kurzfristig teurer erscheinen mag. Und viel wichtiger, moralisch ist natürlich die Verantwortung da. Also allein schon, weil es so unfassbar ungerecht ist, dass wir immer nur denen helfen, die uns irgendwie nah sind, äußerlich ähnlich sind oder die geopolitisch wichtig sind für Deutschland und nicht denen, die seit Jahren leiden. Ja, und die Meinung hat Tilman Brück auch geteilt.
Wir stehen auch in der Verantwortung, aus humanitärer Sicht zu überlegen, wie wir durchaus effektiv, aber wie wir helfen können und ob wir es wollen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Weltgemeinschaft insgesamt, und es geht ja nicht nur um die reichen Länder in Europa, es gibt ja auch Länder wie China oder Indien oder Brasilien, das sind große Länder, die genug Ressourcen haben, auch selber helfen zu können. Also die Frage ist, ob wir als Weltgemeinschaft, ob wir das wirklich ernst nehmen, ob es uns Sorgen macht, ob wir damit leben können, dass andere Menschen an Hunger und Unterernährung, gerade Kinder, die es wirklich nicht selber verantworten können, sterben. Und ich finde es eigentlich schockierend, wie gleichgültig wir sind. Es gibt immer wieder vielleicht zum Beispiel christliche Organisationen, die helfen wollen, ja, die Kollekten rumgehen lassen und so weiter. Das ist sehr löblich, aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein und es ändert auch nichts daran, dass unser System in der Welt so ist, dass das passieren kann, ohne dass es einen Aufschrei gibt.
Ja, da kann man leider nichts hinzufügen. Da muss man aber auch ganz ehrlich fragen, ist es überhaupt realistisch, das in den Griff zu kriegen?
Ja, dazu habe ich ein etwas ernüchterndes Zitat mitgebracht von einem Klimawissenschaftler aus Madagaskar, Rivo Randrianarison. Den habe ich bei meiner Reise in der Hauptstadt Antananarivo getroffen. Der arbeitet bei der meteorologischen Behörde des Landes und ich habe ihn gefragt, wie der Süden Madagaskars jetzt eigentlich mit der Klimakrise und der Dürre umgehen soll.
For me there is three solutions. The first one is just remove everybody from the south and put them somewhere. Because this is the climate in the south. You cannot do anything. Just choose activity which is suitable for this climate. So this is one solution. Just put everyone away from the south.
and build like infrastructure for the climate in this. This is one. Two, maybe we can modify the landscape, build like a mountain, but this will cost a lot of money. And the last one, we just need to rotate Madagascar. What I mean is that this is the south. Drought is there. Dealing with this is like a long-term solution. So.
Also, da lacht ja auch jemand und ich bin mir ziemlich sicher, dass das was mit dem Inhalt zu tun hat, was er gesagt hat. Er sagt, entweder wir zwingen alle aus dem trockenen Süden des Landes ihre Heimat zu verlassen oder wir bauen einen Berg oder wir drehen die gesamte Insel um ihre eigene Achse. Das hört sich nicht ganz ernst gemeint an, ja?
Ja, genau. Also ich saß da mit den Mitarbeitenden von der Welthungerhilfe, also den Locals, und denen war, glaube ich, sehr schnell klar, dass er gerade
einen Witz macht, ja.
Einen Witz macht, genau, und seine, ich sag mal, humorvolle Verzweiflung ausdrückt mit diesen Vorschlägen. Ich fand das trotzdem sehr aussagekräftig dafür, wie komplex die Probleme sind. Ich muss auch sagen, nachdem ich in Madagaskar war, war ich erstmal ziemlich ernüchtert. Wobei man auch sagen muss, ein Teil seiner Antwort ist ja gar nicht so abwegig. Er sagt, also ich würde jetzt niemanden zwingen, dort wegzuziehen, aber Migration, also aus dem Süden Madagaskars wegzuziehen, ist ja durchaus eine Option.
Stimmt, Klimaflüchtlinge gibt es ja auch immer mehr.
Dazu habe ich eine kurze Anekdote über einen deutschen Ökonomen, den ich sehr spannend finde und mit dem ich in der Vergangenheit mehrere Interviews gemacht habe. Johannes Haushofer heißt der. Der hat sehr viel zu Geldtransfers geforscht, also was wir schon hatten, armen Menschen einfach Geld geben. Mhm. Wie vorhin schon gesagt, herausgefunden wurde bei der Forschung, dass die Geldtransfers überwiegend positive Auswirkungen haben und sich Leute davon eben total sinnvolle Dinge kaufen. Johannes Haushofer hat seinen Fokus, nachdem er daran lange geforscht hat, aber irgendwann vor ein paar Jahren stark geändert, weil er gesagt hat, diese Geldtransfers bewirken keine nachhaltige Transformation. Mhm. Ich habe mal rausgesucht, was er mir in einem Interview 2021 gesagt hat. Zitat: Ich möchte ja nicht, dass jemand in Kenia von einem Dollar am Tag auf $1.30 kommt, sondern ich möchte, dass jemand von einem Dollar am Tag auf ein europäisches Mittelklasseeinkommen kommt.
Mhm.
So, und deswegen hat er jetzt eine Organisation gegründet, die Highschool-Absolventen und Absolventinnen aus afrikanischen Ländern an europäische Unis zum Studieren bringt, weil das natürlich mit viel besserem Gehalt einhergeht und viele das auch einfach wollen.
Also sich aussuchen können, wo man auf der Welt lebt, heißes Thema aktuell, wäre wohl ja die am wenigsten menschenverachtende Variante.
Genau, eigentlich ist es sowohl wirtschaftlich als auch natürlich moralisch wirklich ein No-Brainer. Ja. Also es ist eigentlich klar, dass es eine gute Idee ist. Wie gesagt, Johannes Haushofer ist Ökonom. Und Tilman Brück, ebenfalls Ökonom, Wirtschaftsprofessor, sieht das auch so. Der hat sich im Gespräch mit mir auch für eine vermeintlich radikale Lösung ausgesprochen.
Also ich glaube, dass es gerade im Moment eine massive Fehlentwicklung auch aus wirtschaftlicher Sicht ist, sowohl für uns in Europa als auch für alle anderen Länder der Welt, dass wir die Grenzen so abschotten. Das ist wirklich eine Katastrophe und aus humanitärer Sicht nicht nachvollziehbar. Den Kreislauf von Menschen zu erlauben, dass Menschen freiwillig und selbstbestimmt und nicht durch Schleuser getrieben oder durch Schleuser ermöglicht irgendwo hinfahren können, ist wichtig, auch für Wachstum und Wohlstand in armen und in reichen Ländern.
Also Grenzen öffnen und alles wird besser. Klingt jetzt aber auch sehr einfach.
Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir schon ein paar Mal waren. Das ganze Problem ist wahnsinnig komplex und es gibt nicht die eine Lösung. Obwohl es halt eigentlich um ein einfaches Grundrecht eines guten Lebens gehen sollte, wo gerade alle reichen Länder unbedingt mehr Verantwortung übernehmen müssten. Aber ich glaube schon auch, dass viele kleine Lösungen auch was ausrichten können. Ich fand es jetzt auch in der Recherche schon wirklich toll zu sehen, wie viele Menschen kreativ daran arbeiten und ja durchaus auch schon einiges ausgerichtet haben.
Auf jeden Fall. Und ich finde, dass durch solche Recherchen ja auch immer wieder klar wird, wie stark die Forschung auf unsere westliche Lebenswelt geprägt ist. Auch sehr beeindruckende Szenen aus Madagaskar, die du uns mitgebracht hast. Was die Menschen also brauchen, sind Investitionen in Forschung, Bildung und sinnvolle Alltagsdinge. Unterm Strich kann man sagen, ja, in den letzten 30 Jahren hat sich die Situation teilweise verbessert. Die Zahl der Menschen, die hungern müssen, ist gesunken. Aber eine Welt ohne Hunger bis 2030, wie die Vereinten Nationen eigentlich zum Ziel haben, das wird schwierig bei den ganzen Konflikten, Kriegen und den Folgen des Klimawandels. Sarah, vielen Dank für deine Recherche und dass du sie mit uns geteilt hast.
Danke.
Und ich drehe mich ein bisschen zur Seite, zur Regie. Und da sitzt unser Team heute in der Technik und Produktion mit Christine Dreyer und Konrad Winkler. Und die Redaktion hat Beke Schulmann. Danke an euch, dass ihr dabei wart. Und danke an euch da draußen, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen und sagt es doch bitte, bitte weiter. Wir würden uns freuen, wenn wir noch mehr Menschen mit den Synapsen erreichen könnten. Und schreibt uns auch gerne Lob, Kritik oder vielleicht habt ihr auch ein Thema, das ihr spannend findet. Dann meldet euch bei uns unter synapsen@ndr.de. Ich bin Lucy Kluth, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.